기온다.
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 기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum ONDA-Info 344. Nach einer Nota über das neue Gesetz zum Schutz der Frauen in Bolivien gibt es zwei Notas über die Ereignisse in Mexiko. Zum einen berichten wir über den Aufruf gegen das geplante Polizeiabkommen zwischen Deutschland und Mexiko und warum dieses Abkommen niemals abgeschlossen werden darf. Die mexikanische Bundesregierung, die Bezirksregierungen, die Behörden, Polizei und Armee, sämtliche Institutionen Mexikos sind von korrupten Verbrechern durchsetzt. Ein Ergebnis dieser schlimmen Entwicklung ist das Massaker von Iguala, gegen das am 20. November zehntausende Menschen in Mexiko-Stadt auf die Straße gegangen sind. Der Staat antwortet wie üblich mit Repression. Unter den Festgenommenen befindet sich auch ein chilenischer Musiker und Literat, der nun unter Terrorverdacht im Schwerverbrechergefängnis sitzt. Wir berichten über seinen Fall. Vom 1. bis 12. Dezember findet in der peruanischen Hauptstadt die diesjährige Weltklimakonferenz statt. Es ist mittlerweile das 20. Mal, dass Delegationen aus aller Welt darüber verhandeln oder streiten, wie der menschengemachte Klimawandel eingedämmt werden kann, wie man die Klimafolgen abschwächen will und ob und wie die Opfer des Klimawandels, vor allem Küstenbewohner und die Ärmsten der Welt, unterstützt werden sollen. Gerade Zentralamerika ist von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen. Wir haben uns umgeschaut, wie das kleine Costa Rica mit dem Klimawandel umgeht, wo es betroffen ist, wo es seinen Beitrag zur Rettung des Klimas leistet und wo es, wie so viele Länder, Nachholbedarf hat. Und zum Schluss laden wir euch noch ein zum Faulenzen. Onda Vaga gaben ein Konzert im frühlingshaften Buenos Aires. Wir waren dabei und stellen euch die Band vor. Viel Spaß beim Hören.
Onda Info, Nachrichten.
Jede Frau soll einen Beruf ergreifen. Das sei die beste Form, sich als Frau zu schützen und nicht vom Ehemann abhängig zu sein, sagte der Präsident von Bolivien, Evo Morales, als er das neue Gesetz zum Schutz der Frauen und der Familie verkündete. Frauen sollen finanziell unabhängig und in der Lage sein, ihre Kinder zu ernähren, falls es Probleme in der Familie gäbe. Kinder sollen, bis sie 25 Jahre alt sind, familiäre Unterstützung erhalten. Eine Scheidung soll innerhalb von 3 Monaten möglich sein. Abweichende Familienmodelle wie alleinerziehende Mütter mit Kindern sollen die gleichen Rechte wie andere erhalten. Dazu beizutragen sei Aufgabe jedes Einzelnen in der Gesellschaft.
Es ist una obligación de todas y todos aportar.
Insbesondere gegen die patriarchalischen Familienstrukturen und Gewalt gegen Frauen will Morales vorgehen. Die in letzter Zeit angestiegenen Registrierungen von Gewalt gegen Frauen lägen nicht an einem Anstieg der Gewalt, sondern an den vereinfachten Möglichkeiten, diese Fälle zu melden, sagte er. Man warte jetzt darauf, dass dieses Gesetz gebilligt würde.
Esperamos ahora este código sea aplicado para el bien de la familia, para que los derechos de la familia sean respetados.
Es war der Staat. So lautet eine der Parolen der Protestierenden in Mexiko angesichts der 6 ermordeten und 43 verschwundenen Lehrerstudenten durch Polizeikräfte und das organisierte Verbrechen in Ayotzinapa. Und auch angesichts der etwa 120.000 ermordeten und 22.000 verschwundenen der letzten Jahre in Mexiko. Mit diesem mexikanischen Staat verhandelt die deutsche Bundesregierung seit 2011 hinter verschlossenen Türen über ein Sicherheitsabkommen. Der genaue Inhalt ist nicht bekannt. Aus vergleichbaren bilateralen Vereinbarungen mit anderen Staaten ist aber davon auszugehen, dass ein solches Abkommen Polizeihilfe an Mexiko beinhalten und auch den Export deutscher Sicherheitstechnologie nach Mexiko fördern wird. Die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko, ein Zusammenschluss von 15 Organisationen wie Brot für die Welt, Miserior und der deutschen Sektion von Amnesty International, hat nun eine Unterschriftenaktion mit dem Titel »Keine Zusammenarbeit mit der mexikanischen Polizei« gestartet. Ziel ist, das Sicherheitsabkommen zu stoppen. Ein solches Abkommen mit einer Polizei, die systematisch foltert, mordet und Menschen spurlos verschwinden lässt, würde Deutschland zum Mittäter machen. Straflosigkeit für die Verbrechen der Sicherheitskräfte sei oberstes Prinzip auf allen Ebenen der mexikanischen Regierung. Daher sei auch eine Zusammenarbeit der deutschen Polizei mit diesen Strukturen eine Legitimation dieses Prinzips, so die Menschenrechtskoordination. Die deutsche Bundesregierung sieht es anders. Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, erklärte, er wolle am Abschluss eines Sicherheitsabkommens mit Mexiko auf jeden Fall festhalten. Wir konnten darüber mit dem bekannten mexikanischen Menschenrechtsverteidiger und Träger des Menschenrechtspreises der deutschen Sektion von Amnesty International, Abel Barrera, sprechen, der auf einer Rundreise durch Deutschland unterwegs war.
Pues yo creo que es una política equivocada la que se quiere tomar, que solamente va a
justificar. Das ist ein falscher Ansatz. Eine solche Kooperation würde nur dazu führen, die Repression der Polizisten zu rechtfertigen. Vorher muss man das kriminelle Netzwerk angreifen, die Polizeieinheiten säubern und gegen die Straflosigkeit vorgehen. Solange es keine Kontrolle der polizeilichen Strukturen gibt und die Bürger nicht in das System der öffentlichen Sicherheit integriert sind, macht das keinen Sinn. Der Sicherheitsapparat ist mit dem organisierten Verbrechen verbunden und baut auf die Anwendung von Gewalt. Soziale Kämpfe werden kriminalisiert.
El monstruo de la seguridad que está causando terror en México.
Es ist naiv zu denken, es könne helfen, Polizisten ein paar Verhaltensgrundlagen zu lehren. Im Gegenteil, das Monster des Sicherheitsapparats wird dadurch bessere Werkzeuge in die Hand bekommen und nicht die Bevölkerung stärken. Er würde von außen legitimiert, während die strukturellen Probleme nicht angegangen werden. Erst wenn wir eine neue Polizei haben, kann eine solche Ausbildung nützlich sein. Aber nicht mit Beamten, die das Vertrauen der Bevölkerung verloren haben.
Die Juristin Dr. Carola Hausotter, die für die Menschenrechtskoordination in Mexiko unterwegs war, sagte, den meisten deutschen Abgeordneten sei das geplante Abkommen offenbar völlig unbekannt. Die Unterschriftenaktion wolle Öffentlichkeit herstellen. Niemand solle später sagen können, wir haben nichts gewusst. Die mexikanischen Menschenrechtspartner der Koordination würden das Sicherheitsabkommen ebenfalls durchweg ablehnen. Die deutschen Abgeordneten müssen offenbar noch überzeugt werden. Unterzeichnet die Unterschriftenaktion deshalb bitte zahlreich. Ihr findet sie im Netz unter www.kein-polizeiabkommen.de.
Mexiko. Am Abend des 20. November 2014 wurden im Rahmen der Großdemonstration für die 43 verschwundenen Studenten von Ayotzinapa 11 Personen in der Nähe des Zócalo von Mexiko-Stadt festgenommen. Unter ihnen befindet sich der Chilene Lawrence Maxwell, Musiker, Schriftsteller und Doktorand an der Nationalen Autonomen Universität Mexiko. Lawrence war mit seinem Fahrrad im historischen Zentrum unterwegs, als ihn eine Menge von Studenten erreichte, die vor den anrückenden, knüppelschwingenden Polizisten flüchteten. Er wurde von Agenten einer Antiterroreinheit eingekreist, geschlagen und festgenommen. Ohne Beweise vorlegen zu können, werden Lawrence Maxwell jetzt Delikte wie Aufstand, versuchter Mord und Verbindungen zum organisierten Verbrechen angelastet, ohne dass er sein Recht auf eine angemessene Verteidigung wahrnehmen konnte und ohne dass er Kontakt zur Außenwelt hat. Lawrence wurde direkt der Spezialabteilung für organisierte Kriminalität CEIDO übergeben und am 22. November in das Hochsicherheitsgefängnis El Perote in Veracruz überführt. Das Gefängnis ist berüchtigt für Menschenrechtsverbrechen und die brutale Behandlung der Inhaftierten. Von ehemaligen Inhaftierten weiß man, dass in diesem Gefängnis versucht wird, die Häftlinge zu isolieren und sie psychisch zu brechen. Diese Verhaftung gehört zu einer Serie von willkürlichen Festnahmen, die im Zusammenhang mit den Mobilisierungen für die Studenten von Ayotzinapa durchgeführt werden. Die mexikanische Regierung versucht, den Protesten jegliche Legitimität zu nehmen und die Mobilisierungen zu kriminalisieren. Es gibt eine Unterschriftenaktion, an der ihr euch beteiligen könnt. ayotzinapasomostodos.wordpress.com. Ich wiederhole nochmal. ayotzinapasomostodos.wordpress.com.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Vom 1. bis 12. Dezember findet in der peruanischen Hauptstadt die diesjährige Weltklimakonferenz statt. Es ist mittlerweile das 20. Mal, dass Delegationen aus aller Welt darüber verhandeln oder streiten, wie der menschengemachte Klimawandel eingedämmt werden kann. wie man die Klimafolgen abschwächen will und ob und wie die Opfer des Klimawandels, vor allem Küstenbewohner und die Ärmsten der Welt, unterstützt werden sollen. Offizielles Ziel bleibt die Reduzierung der Treibhausgase CO2, Methan und Co., um irgendwie den Temperaturanstieg auf 2 Grad zu begrenzen. Doch eine Einigung lässt seit Jahren auf sich warten. Bei den Industrieländern stehen vor allem die USA und Australien auf der Bremse. China und Indien wollen ihre Wirtschaftsentwicklung nicht in ein Korsett gesteckt sehen. Entwicklungsländer wehren sich dagegen, selbst Treibhausgase einzusparen, verbrauchen ihre Bewohner doch nur einen Bruchteil dessen, was ein Mensch in Deutschland an Energie verheizt oder verfährt. Schauen wir nach Lateinamerika, dort, wo die diesjährige Klimakonferenz, wie gesagt, stattfindet. Gerade Zentralamerika ist von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen. Wir haben uns umgeschaut, wie das kleine Costa Rica mit dem Klimawandel umgeht, wo es betroffen ist, wo es seinen Beitrag zur Rettung des Klimas leistet und wo es, wie so viele Länder, Nachholbedarf hat.
Es regnet in Costa Rica. Endlich. Die eigentlich niederschlagsreichen Sommermonate waren dieses Jahr viel zu trocken. Wieder einmal. Das Wetter ist auch in dem mittelamerikanischen Land ein beliebtes Gesprächsthema, aber mittlerweile macht man sich richtig Sorgen. Im Zentrum von Costa Ricas Hauptstadt San José befindet sich das altehrwürdige Nationale Meteorologische Institut. Juan Carlos Fayas ist Costa Ricas Chefmeteorologe. Er erläutert, wie alle Klimaexperten, dass Wetterkapriolen nicht unbedingt Ausdruck eines Klimawandels sein müssen, aber können.
Wenn wir uns aber die Statistiken seit den 60er Jahren anschauen, dann sehen wir durchaus Entwicklungen. Zuerst vor allem die Mindesttemperaturen steigen. Einfach gesagt, wir brauchen nachts weniger Decken. Im Nordwesten des Landes wird es deutlich trockener, in der Karibik dürfte es dagegen mehr regnen. Die Höchsttemperaturen könnten bis Ende des Jahrhunderts um bis zu 8 Grad ansteigen.
Im Westen von San José, am Rand des großen Sabana-Parks, der zu Zeiten der Propellermaschinen der Flughafen Costa Ricas war, residiert eine weitere kostarikanische Institution, das ICE, der staatliche Stromversorger Costa Ricas. In der 14 Stockwerke hohen Zentrale hat der Energiemanager Luis Pacheco sein Büro mit fantastischem Blick über die Vorstädte San Josés auf die grünen Vulkane Barva und Poás, beide Touristenmagnete. Zwischen zwei Besprechungen lehnt sich der Manager in seinen mit dunklem Leder bezogenen Bürostuhl, blickt auf die Berge und konferiert derweil mit einem dieser übergroßen Smartphones. Eigentlich ist Costa Ricas Elektrizitätswirtschaft so grün wie das Land selbst, erläutert Pacheco. Normalerweise stammen 95% des Stroms aus erneuerbarer Energie, vor allem Wasserkraft. Doch durch den Klimawandel regnet es weniger, unbeständiger, gerade dort, wo die Wasserkraftwerke stehen. Die Ausfälle müssen durch Ölkraftwerke ausgeglichen werden, das heißt zusätzliche Treibhausgase. Der Klimawandel nährt sich selbst.
In den letzten 3 Jahren steigt der Anteil fossiler Energieträger an. Früher waren wir bei 1%, im letzten Jahr waren es 12. Das hängt direkt mit der Abnahme der Wassermengen in den Wasserkraftwerken zusammen. Wir sehen also durchaus Auswirkungen durch den Klimawandel, auch wenn man sagen muss, dass es auch früher schon sehr regenarme Jahre gab. In diesem Jahr, durch El Niño, haben wir fast ein Drittel weniger Wasser in den Sperrwerken und damit auch ein Drittel weniger Stromerzeugung. Entsprechend mussten wir vor allem über fossile Energieträger und zum Teil über Stromimporte ausgleichen.
Um 4-5% wird der jährliche Stromverbrauch in Costa Rica in den kommenden Jahren steigen. Davon geht zumindest Energiemanager Pacheco aus. Die Bevölkerung wächst, vor allem aber wachsen die Ansprüche. Wie viele Entwicklungs- und Schwellenländer nähert sich auch Costa Rica langsam dem Pro-Kopf-Energieverbrauch der reichen Länder an. Nicht nur Autos werden mehr und größer. Im feuchten Costa Rica verkaufen sich Wäschetrockner prächtig, wo es heiß ist, Klimaanlagen, zum modernen Leben gehören Smartphones. Energiesparen steckt noch in den Kinderschuhen. San José ist in den letzten Jahrzehnten unaufhörlich größer geworden. Mit vielen ehemaligen Dörfern der Gegend ist die Hauptstadt zu einer 2-Millionen-Metropolenregion verschmolzen. Daraus folgend ist der Verkehr rasant angewachsen. Die Berufstätigen des einst verschlafenen San Josés quälen sich mittlerweile durch immer länger werdende Staus. Der junge Architekt Hubert Mendes erläutert auf einem Stadtrundgang einem Dutzend Studenten und Studentinnen die Herausforderungen für die Stadtentwicklung. Mendes unterrichtet an der Uni Architektur. Stadtplanung existiert in Costa Rica als Universitätsfach nicht. Eine weitgehend ungeplant gewachsene Stadt, das ist nur ein Grund für das tagtägliche Verkehrschaos in San José.
Seguimos una lógica a través de una digestión por los Estados Unidos que no es sostenible.
Wir haben in Anlehnung an die USA ein Stadtmodell adaptiert, das nicht nachhaltig ist. Wir haben Industriegebiete im Westen San Josés und Wohngebiete ohne Arbeitsplätze im Osten und Süden. Das führt zu großen Verkehrsbewegungen. Hinzu kommt, dass die Regierung in den 90er Jahren auf die Idee gekommen ist, die staatliche Bahngesellschaft zu schließen. Der Güterverkehr wurde auf die Straße verlagert, die Elektrifizierung wurde abgebaut, Wasserkraftwerke wurden stillgelegt. Das war Teil einer groß angelegten Privatisierungspolitik, die damals unter dem Druck des Internationalen Währungsfonds umgesetzt wurde. Dieser aus heutiger Sicht verquere Modellwechsel ist nicht nur klimaschädlich. Staus und Benzinverbrauch bringen uns mittlerweile auch wirtschaftlich in Schwierigkeiten.
So wälzen sich täglich Blechlawinen quer durch die Stadt von Wohnvierteln zu Arbeitsplätzen. Der Bus als Alternative scheidet für alle, die sich ein Auto leisten können, aus. Fast alle Busse fahren nach San José, aber nur bis zum Rand des Zentrums. Wer auf der anderen Seite der Stadt arbeitet, muss bis zum anderen Ende laufen und den nächsten Bus nehmen. Verbindungen zwischen Vorstädten gibt es so gut wie gar nicht. Immerhin gibt es seit ein paar Jahren wieder einen Zug, wenn er auch wegen der abgebauten Stromversorgung mittlerweile mit Diesel betrieben wird. Doch der rattert langsam über alte Gleise, wühlt sich mit markerschütternden Signalen über die Hauptverkehrsstraßen, wo sich Autos, Busse und der Zug gegenseitig das Leben erschweren. San José hat dieselben Probleme wie so viele schlecht geplant gewachsene Städte der Welt. Viel mehr luftverpestenden und klimaschädlichen Verkehr als nötig wäre. Hubert Mendes und andere Experten setzen sich für einschneidende Veränderungen ein.
Wir müssen vor allem das System des öffentlichen Nahverkehrs radikal ändern, um für den Klimawandel gewappnet zu sein. Wir müssen die Züge wieder elektrisch fahren lassen, nicht mit Diesel. Wir müssen Buslinien so definieren, dass sie eine Alternative zum Auto darstellen. Wir brauchen Straßenbahnen im Zentrum von San José. Wir können Seilbahnen bauen, um durch Täler abgeschnittene Stadtviertel besser anzubieten. Und natürlich das Fahrrad. Wir müssen an der Verkehrskultur arbeiten, Fahrräder und sichere Wege bauen und die Menschen wieder für das Fahrrad interessieren.
Ju und Braulio sind mit ein paar weiteren Klimaaktivisten in einem umgebauten Schulbus auf dem Weg von Mexiko zur Klimakonferenz in Peru, quer durch Lateinamerika. Nun frisst auch der alte Bus mächtig Sprit, aber geschenkt. Die Delegationen der Welt reisen kommod und klimaschädlich mit dem Flugzeug zur Klimakonferenz. Ju ist Brasilianerin, studiert in Mexiko und hat sich für die Tour ein halbes Jahr freigenommen. Die 28-Jährige führt mit charmantem brasilianischen Akzent und leuchtenden Augen durch den alten Bluebird Ford Baujahr 88, den sie Che-Bus nennen. Che wie Che Guevara.
Estamos aqui em frente ao Che-Bus. Tem grafite de Lithium High.
Unser Che-Bus trägt ein Graffiti, das auf der Klimakonferenz 2010 in Cancun entstanden ist. Es zeigt den südkoreanischen Aktivisten Lee Kyung-hai, der sich auf der Welthandelskonferenz 2003 in Cancun getötet hat. Damit wollte er gegen die neoliberale Agrarpolitik in seinem Land protestieren, durch die so viele Kleinbauern aufgeben müssen. Das Dach des Busses dient als Plattform für Filmaufnahmen, als Sonnenterrasse und Gepäckträger. Da stehen auch unsere Fahrräder drauf.
Hinten am Bus hängt ein Motorrad, mit dem wir auch entlegene Gemeinden erreichen können. Drinnen im Bus sind viele Sticker von Widerstandsbewegungen in Lateinamerika und eine kleine Bibliothek. Ein Klo, eine Küche, Schlafgelegenheiten und ein paar Sitze haben wir auch. Und so reisen wir.
Bueno, ya estamos acá. Muy buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando ahora por Radio Techo Tiva. Bueno, Caravana Climática Radio.
Der Mexikaner Braulio ist Anfang 30, Geograf und Medienschaffender. Im Mai ist der Che-Bus in Mexiko gestartet. Bis Dezember dokumentieren die Aktivisten klimaschädliche Wirtschaftsaktivitäten und geben lokalen Widerstandsbewegungen eine Stimme.
Mientras ellos imponen sobre el devenir del planeta, nosotros nos informamos y nos organizamos.
Visítanos en caravanaclimatica.org.
An jedem Ort entsteht eine Radiosendung, die Dutzende Community-Radios in Lateinamerika wiedergeben und die auch auf der Website der Karawane hörbar ist. Zum Beispiel in El Salvador. Das kleine, dicht besiedelte Land in Zentralamerika gilt durch den Klimawandel als besonders gefährdet.
El Salvador ist ein Land, que han construido toda una infraestructura para imponer proyectos de megaturísticos muy grandes.
El Salvador hat in den letzten Jahrzehnten den Boden für Megaprojekte bereitet. An der Mündung des Lempa-Flusses zum Beispiel wollen Investoren ein riesiges Tourismusprojekt in den größten zusammenhängenden Mangrovenwald des Landes setzen. Dafür wollen sie nicht nur die Mangroven vernichten, sie wollen auch die Menschen vertreiben. Die Menschen dort wehren sich. Sie haben vor kurzem ein Netzwerk aus 26 Gemeinden gegründet. Wir haben eine ihrer Versammlungen dokumentiert und es ist sehr spannend zu sehen, wie viele junge Leute da aktiv sind. Ihre Eltern und Großeltern waren nach dem langen salvadorianischen Bürgerkrieg müde. Aber durch den Einsatz der Jungen glauben sie wieder, dass man etwas bewegen kann.
La Caravana Climática es un recorrido por América Latina que culminará durante la COP20. In Dezember in Lima, Peru.
In Guatemala haben Braulio und Ju Gemeinden im Widerstand gegen Goldminen besucht, durch die ganze Berge samt Wäldern abgefräst werden. In Honduras waren sie bei afrokaribischen Garifuna-Gemeinden, deren Küstendörfer durch den steigenden Meeresspiegel bedroht sind, und weiters durch hermetisch abgeschottete Modellstädte für reiche Honduraner, die die Regierung mit verbündeten Investoren in das Garifuna-Gebiet setzen will. In Costa Rica sind es Menschen wie Fabian Pacheco, mit denen sich Ju und Braulio treffen. Die Bergwelt um San José erinnert an österreichische Mittelgebirgslandschaften. Auf saftig grünen Weiden stehen hinter Holzgattern Milchkühe, auf Feldern wachsen Erdbeeren und Erdäpfel, Radieschen und rote Rüben, Zwiebeln und Zucchini. In Vorgärten und an den Landstraßen blühen hellblaue Hortensien. Fabian Pacheco ist passionierter Ökobauer. Dreimal in der Woche unterrichtet der junge, kurzhaarige Mann in der Schule für ökologische Landwirtschaft, einer Zweigstelle des staatlichen Ausbildungsinstituts INA. In schweren Lederstiefeln, ausgebeulten Jeans und Holzfällerhemd steht Pacheco vor einer Gruppe Bäuerinnen und Bauern und erklärt ihnen alles zu ökologischer Schädlingsbekämpfung und zu organischen Düngern. Fabian Pacheco ist nicht nur Bauer und Ausbildner, er ist auch ein politischer Mensch. Seit Jahren engagiert er sich gegen Gentechnik und Monokulturen, überhaupt gegen die industrialisierte Lebensmittelproduktion, die er für Killer von Umwelt und heimischer Landwirtschaft hält. Und des Weltklimas. Schließlich ist die globalisierte Landwirtschaft weltweit größter Produzent der besonders klimaschädlichen Treibhausgase Methan und Lachgas, vor allem durch Massentierhaltung und den Einsatz künstlicher Dünger. Hinzu kommen CO2-Emissionen durch Verpackungen und Transport.
El sector agroindustrial, que lo único que le interesa es producir mercancías agrícolas.
Die globale industrialisierte Lebensmittelproduktion ist nur daran interessiert, aus Nahrungsmitteln Produkte zu machen und diese Produkte unter riesigem Einsatz fossiler Energie über den ganzen Erdball zu verteilen. In Brasilien produziertes Soja wird nach Europa verschifft, wo damit zum Beispiel Käse hergestellt wird, der wiederum x-fach in Plastik verpackt wieder in Lateinamerika landet. Die Dünger, die Pestizide, der Transport, alles basiert auf Öl. Diese Logik verantwortet einen Großteil der Treibhausgase, die die weltweite Klimakrise verursacht.
a nivel global.
Das mag übertrieben klingen, aber die globale Land- und vor allem Viehwirtschaft produziert rund 15% aller klimaschädlichen Gase. Nimmt man Rodungen für Ackerland und Weiden hinzu, ist es sogar ein knappes Drittel. Und da sind Transport und Verpackungen von Lebensmitteln noch gar nicht eingerechnet. Costa Rica, einst Selbstversorger, bezieht seine Bohnen heute aus China. Aus den USA kommt gentechnisch veränderter Mais. Das ist billiger, als es die heimischen Bauern produzieren können. Aber dieses billiger beinhaltet eben nicht die Kosten, die zerstörte Ökosysteme und Klimafolgen verursachen, und natürlich auch nicht die sozialen Kosten, die die Zerstörung bäuerlicher Existenzen in Costa Rica nach sich zieht. Bauer Pacheco fordert ein weltweites Zurück zu regionaler Produktion von Lebensmitteln.
Sobre la política nacional hay mucho que hacer. Principalmente yo creo que hay que fomentar nuevamente la producción nacional de granos básicos.
Wir müssen wieder die heimische Produktion von Grundnahrungsmitteln fördern. Die Bauern müssen begleitet und gefördert werden, so wie es übrigens früher war. Wir müssen Freihandelsabkommen hinterfragen, die uns mit billigen Lebensmitteln überschwemmen und aus unserem Land eine Monokultur für den Ananasexport machen. Immerhin, einige Programme haben ja überlebt. Zum Beispiel diese Schule, die allen Interessierten gratis Know-how zur ökologischen Landwirtschaft in die Hand gibt.
¿Verdad? Que da asesoramiento gratis en agricultura orgánica al que quiera.
Costa Rica und der Klimawandel. Das Land bekommt die Auswirkungen zu spüren, trägt aber über Bevölkerungswachstum und steigende Ansprüche selbst zum Klimawandel bei. Es müht sich bei Energieerzeugung und in der Umweltpolitik aktiv um Klimaschutz, vernachlässigt aber die heimische Produktion von Lebensmitteln. Beim Klimaschutz müssen verschiedenste Interessen unter einen Hut gebracht werden, national wie international. Und international hat das kleine zentralamerikanische Land eine bedeutende Rolle. Cristina Figueres, die Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats und somit Mitgastgeberin der diesjährigen Klimakonferenz in Peru, ist Costa Ricanerin.
Ein Konzert im November im Park in Buenos Aires. 5000 Menschen, eine laue Frühlingsnacht. Onda war für euch vor Ort und berichtet. Er spiele in Onda Vaga, was so viel heißen könnte wie eine faule Welle oder auch nimm's gelassen, gemütliche Energie oder einfach faulenzen.
Die Band gründete sich im Urlaub im Cabo Polonio in Uruguay 2007. Wir waren mit einem Haufen Freunden am Strand. Hier entstand die Idee von Onda Vaga. Einige hatten schon eine Band. Sie hießen Doris y Miquel Mike. Diese Band gibt es nicht mehr, aber sie bestanden damals noch eine ganze Zeit weiter. Die Idee war, die Songs, welche die Rock-, Pop- und Alternative-Bands hatten, akustisch zu spielen, unplugged gewissermaßen, so dass es zu Polonio passt. Das ist ein Strand, sehr naturbelassen, Steine, Sand. Es gibt dort weder Schatten noch Strom. Also Onda Vaga ist quasi beim Spielen entstanden. Der Name entstand dann, als sie uns in der Bar, wo wir abends spielen wollten, fragten, wie wir denn heißen. Wir hatten aber keinen Namen. Sie fragten uns, was für eine Art Musik wir denn machen. Wir sagten, so eine faule Art, eine Onda Vaga. Und so ist der Name dann geblieben. Onda Vaga. Bueno, le pongo Onda Vaga. Y ahí quedó.
Buenos Aires, y ahí suman a un trombonista que es Germán Cohen.
Dann kam im August 2007 in Buenos Aires ein Tamburinspieler dazu, Hermann Cohen. Er hatte schon seine beiden Bands Satellite Kingston und Flor de Mambo. Hier entstand dann das Quintett, welches bis heute existiert, und es kamen immer mehr Musiker hinzu. Inzwischen sind es 10 Musiker.
Son 10 músicos en vivo, ya es una banda muy formada.
Die Onda Vagas wollen im nächsten Jahr ihre 4. Platte herausgeben. Die letzte heißt Magma Elemental und erschien 2013. Außerdem planen sie eine Europatour und sie werden die panamerikanischen Paralympics in Kanada musikalisch begleiten. Ihre Internetseite lautet ondavaga.net.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de